ARD.
Die Ukraine meldet 3 Tote durch russische Angriffe. Außerdem kämpft Kiew gerade mit einem massiven Stromausfall.
Zudem sprechen wir heute über die Folgen des wegen Korruptionsverdachts entlassenen Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Yermak.
Und die Ukraine soll 2 Öltanker im Schwarzen Meer angegriffen haben.
Im Gazastreifen dauert die Waffenruhe jetzt schon seit rund 7 Wochen an. Bislang kommen Israel und die Hamas über diesen Schritt nicht hinaus.
Und zum Schluss hören wir noch etwas über ein Musikprojekt mit Kriegsschrott in der Ukraine. Künstler aus Stuttgart arbeiten dort mit Kindern und Jugendlichen zusammen.
Hallo, ich bin Diane Batani.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Sonnabend, dem 29. November um 16 Uhr.
Yermak zu entlassen bedeutet nicht, das System zu ändern. Man kann eine andere Person mit den gleichen Befugnissen einsetzen und alles bleibt, wie es ist.
Можна поставити іншого з такими ж повноваженнями і все залишиться як є.
Sagt der frühere ukrainische Außenminister Kuleba nach der Entlassung des Leiters des Präsidialamtes Yermak. Er meint, dass viele in der Ukraine jetzt grundlegende Veränderungen fordern. Aber zuerst sprechen wir über den jüngsten russischen Angriff auf die Ukraine. Die Hauptstadt Kiew kämpft gerade mit einem massiven Stromausfall.
600.000 Menschen in Kiew und in der Region sind ohne Strom. Das hat das Energieministerium bestätigt. Auch tausende Menschen in der nordöstlichen Region Kharkiv haben keinen Strom. Grund sind demnach die russischen Angriffe, die gestern Abend begonnen haben und die Nacht über weitergegangen sind. Präsident Selenskyj hat gesagt, dass Russland mit 36 Raketen und fast 600 Drohnen angegriffen hat. Mindestens 3 Menschen sind nach seinen Angaben getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Hauptziele sind die Energieinfrastruktur gewesen und zivile Objekte. Selenskyj hat auch von massiven Schäden und Bränden in Wohnhäusern gesprochen. In Kiew sind Wohngebäude in mehreren Stadtvierteln beschossen worden, heißt es.
Die Ukraine hat offenbar auch Russland angegriffen, genauer 2 Öltanker der russischen Schattenflotte.
Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU hat gesagt, es waren modernisierte Marinedrohnen, die Sea Baby heißen. Und sie haben nach seinen Worten 2 Schiffe erfolgreich ins Visier genommen. Videoaufnahmen zeigen, wie 2 Drohnen in Richtung 2 Tanker gleiten und dort Explosionen auslösen. Beide sind schwer beschädigt. Auch das türkische Verkehrsministerium hat sich dazu geäußert. Beide Tanker waren demnach leer und auf dem Weg in Richtung Novorossiysk, um mit Öl neu befüllt zu werden. Die Besatzung ist demnach unverletzt.
Diese Angriffe hat es ja offenbar gegeben, während die ukrainische Regierung eigentlich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt ist, dem Korruptionsverdacht gegen den Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Yermak.
Genau, Selenskyj hat seinen engsten Berater gestern Abend entlassen. Wir haben über die Korruptionsermittlungen und die Durchsuchung von Yermaks Wohnungen gestern schon gesprochen. Yermak hatte zuletzt für die Ukraine die Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende geführt.
Nach der Entlassung hat Selenskyj einen neuen Verhandlungsführer bestimmt. Die Gespräche laufen in den USA.
Welche Auswirkungen der Rücktritt auf das politische Klima in der Ukraine, aber auch auf die aktuell laufenden sogenannten Friedensverhandlungen mit den USA haben könnte, das hat Fanny Buschert vom Deutschlandfunk mit Wilfried Jilge besprochen, Ukraine-Experte unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie hat ihn gefragt, Yermak galt als wichtigster Mann Selenskyjs in Kiew. Was bedeutet sein Rücktritt jetzt für den ukrainischen Präsidenten?
Yermak ist einer der einflussreichsten Chefs der Präsidialadministration gewesen und bei ihm liefen alle Fäden der wichtigsten politischen Prozesse zusammen, einschließlich übrigens die Friedensverhandlungen. Und insofern ist das für Selenskyj jetzt ein großes Problem, denn sein Regierungssystem beruhte auf sehr stark informellen, auch klientelistisch eingefärbten Strukturen. Gerade in den letzten Jahren ist das immer deutlicher geworden. Und insofern war einerseits aufgrund des unermesslich steigenden Drucks auch in der Zivilgesellschaft, in der Gesellschaft insgesamt, meines Erachtens der Rücktritt unvermeidlich. Aber andererseits bedeutet er natürlich ein Problem, was jetzt wichtige Prozesse angeht, die mit denen Selenskyj sich auch beschäftigen muss. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses Problem dennoch gelöst werden kann.
Außerdem hat Fanny Buschert den Ukraine-Experten gefragt, Sie sagen, bei Yermak sind viele wichtige Fäden zusammengelaufen. Jetzt ist er zurückgetreten. Wo laufen diese Fäden jetzt hin?
Naja, das hängt jetzt davon ab, ob Selenskyj bereit ist, die Signale zu hören, die ja eigentlich schon im Juli, nachdem er versucht hat, beziehungsweise die von ihm kontrollierten Behörden versucht haben, die Antikorruptionsbehörden sozusagen zu entmachten, ob er bereit ist, jetzt sich an die Spitze der Bewegung zu stellen und die notwendigen Reformen, gerade in der Antikorruption, durchzuführen, die ja auch deswegen wichtig sind, weil sie verhindern, dass Russland über alte Seilschaften, die es noch aus der Janukowitsch-Zeit gibt, sich auch in die Ukraine einmischen kann. Das ist nicht nur eine Frage der Transparenz, sondern auch der Sicherheit. Und zweitens muss Selenskyj jetzt sich einen neuen Vertrauten suchen. Das wird nicht einfach, aber er hat natürlich in der Regierung auch Leute, die das machen können und die meines Erachtens auch in der Lage wären, und das ist jetzt ganz wichtig, auch mit der Opposition das Gespräch zu suchen, den politischen Dialog offen zu halten und von einem, ich sag mal, Regime im Handbetrieb wieder überzugehen zu einem Regime mit institutionellen Prozessen und Verfahren. Denn wir sehen ja, für Selenskyj bedeutet dieses Regieren im Handbetrieb auch das, dass er am Ende für alles verantwortlich gemacht wird. Was jetzt wichtig ist, ist auch die Regierung vielleicht auf eine breitere Grundlage zu stellen. Die Möglichkeiten sind dazu da. In der Ukraine gibt es eine konstruktive Opposition oder es gibt Personen in der Opposition, die dazu bereit sind. Und es gibt auch eine Zivilgesellschaft, die weiterhin bereit ist, kritisch auf den Präsidenten zu gucken, aber ihn als Institution des Staates und des Landes zu akzeptieren. Aber er muss gewisse, ich sag mal, politische Gebaren oder Formen politischen Gebarens, die müssen geändert werden, weil sie die Voraussetzung waren für Intransparenz und fragwürdige Prozesse in der Exekutive.
Sagt der Ukraine-Experte Wilfried Jilge im Deutschlandfunk. Auch der ungarische Ministerpräsident Orbán hat sich zur Zukunft der Ukraine geäußert. Aus seiner Sicht soll die Ukraine nach einem Ende des Krieges zu einem Pufferstaat zwischen Russland und der NATO werden.
Ja, er hat der Welt am Sonntag gesagt, dass er das für die einzig dauerhafte Lösung für den Krieg hält. Also seine Idee ist, Russland behält das Territorium, das auf einer internationalen Friedenskonferenz ausgehandelt wird, und alles westlich der Linie bis zur östlichen NATO-Grenze wäre das Territorium des ukrainischen Staates. Die NATO und Russland müssten sich dann auf die Truppenstärke des ukrainischen Militärs einigen. Und keine Seite darf das Land unter die eigene Autorität stellen, findet er. Der ungarische Ministerpräsident hatte sich gestern mit Russlands Präsident Putin getroffen. Dabei soll er für ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges geworben haben. Und er hat deutlich gemacht, dass er auf günstige und weiterhin stabile Öl- und Gaslieferungen hofft.
Und jetzt schauen wir auf den Nahen Osten. Israel wartet 7 Wochen nach dem Beginn des Waffenstillstands mit der Hamas noch auf die sterblichen Überreste von 2 verschleppten Geiseln aus dem Gazastreifen.
Je länger es dauert, diese Phase abzuschließen, desto größer werden die Zweifel, ob die nächsten Schritte überhaupt noch folgen. Beide Seiten machen deutlich, dass sie nicht alle Punkte des Plans von US-Präsident Trump für ein Ende des Gaza-Krieges erfüllen wollen. Dann könnte ein Status, der als Zwischenschritt bezeichnet worden war, zur Dauerlösung werden, wie Ivo Maroschek aus Tel Aviv berichtet.
Entlang der gelben Linie, die den Gazastreifen ungefähr in 2 Hälften teilt, fallen immer wieder Schüsse. Die Waffenruhe bleibt auch nach 7 Wochen brüchig. Das ist doch kein echter Waffenstillstand. Wir leben nahe an der gelben Linie. Ständig gibt es Explosionen. Ständig fällt Schutt auf uns, sagt Mohammed Hanwar, der in den Trümmern seines Hauses wohnt. Die israelische Armee berichtet wiederum, dass ihre Stellungen immer wieder bedroht werden, dass Terroristen immer wieder in Sperrgebieten auftauchen, versuchen, aus Tunnelverstecken zu fliehen oder sich der Demarkationslinie nähern. Armeesprecher Nadav Shoshani sagt, sie haben sich nicht verändert. Die Hamas versucht, ihre Herrschaft und ihre Macht in Gaza zu behaupten. Die Hamas marschiert bewaffnet durch die Straßen. Genau das dürfte noch eines der größten Hindernisse werden, wenn es um die nächsten Schritte des Trump-Friedensplans geht. Denn beide Seiten machen deutlich, dass sie Teile des Plans noch nicht akzeptieren. So ist in Trumps 20 Punkten die Entwaffnung der Hamas festgeschrieben und dass sie und andere Terrorgruppen keine politische Rolle mehr in Gaza spielen werden. Doch Hamas-Sprecher Hazem Qassem macht zuletzt eigentlich deutlich, dass die Terrororganisation keinesfalls von der Bildfläche verschwinden will. Die Frage der Entwaffnung hängt davon ab, dass wir uns intern einigen und von einem echten politischen Prozess, der zu einem unabhängigen Palästinenserstaat mit der Hauptstadt Jerusalem führt. Das ist weit von der israelischen Logik entfernt, die von Entwaffnung und Ähnlichem spricht. Aus Sicht der Terrororganisation ist also noch nicht einmal ausgemacht, dass sie alle Waffen abgibt und eine internationale Stabilisierungstruppe akzeptiert. Die israelische Regierung wiederum betont offiziell die Einigkeit mit Trump, aber auch sie sperrt sich noch gegen Details des Friedensplans. Darin ist von einem glaubwürdigen Pfad zu einer palästinensischen Selbstbestimmung und Eigenstaatlichkeit die Rede. In diesem Punkt scheint Premierminister Netanyahu zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Was einen Palästinenserstaat betrifft, einen palästinensischen Staat westlich des Jordans lehnen wir nach wie vor mit Nachdruck ab. Daran hat sich nicht das Geringste geändert. Ich leiste seit Jahrzehnten Widerstand dagegen, auch wenn es von innen wie von außen Druck gab. Ich brauche da also von niemandem Ratschläge oder Belehrungen. Der Plan sieht auch einen schrittweisen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen vor, sobald alle Geiseln überstellt wurden. Israel werde keinen Teil von Gaza besetzt halten. Tatsächlich wird aber die gelbe Linie nach und nach zu einer schier unüberwindbaren Grenze. Und so könnte letztlich dasselbe passieren wie im Westjordanland, nämlich, dass eine als Zwischenschritt gedachte Phase zur Dauerlösung wird, sagt der Politikwissenschaftler Udi Sommer von der Universität Tel Aviv. Ich denke, das ist das Ziel der Hamas, denn wenn diese provisorische Lösung dauerhaft wird, kommt das der Hamas zugute, weil es bedeutet, dass sie überleben kann. Und ich denke, die Tatsache, dass es sich verlängert, bedeutet, dass alle anderen Parteien in der Region zögern, einzugreifen. Und Israel hat keine andere Wahl, also bleiben wir dort. Und am Ende des Tages könnte das bedeuten, dass zumindest ein Teil des Trump-Plans nicht Wirklichkeit wird.
Ein Bericht von Ivo Marocik aus Tel Aviv. Und zum Abschluss kommen wir noch einmal auf den Ukraine-Krieg zurück. Heute nehmen wir uns mal die Zeit, über ein künstlerisches Projekt zu berichten. Resistruments, bei dem es um Kriegsschrott geht. Was steckt denn dahinter?
Ein Künstlerkollektiv aus Stuttgart baut mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen Musikinstrumente aus Kriegsschrott. Die Künstler sagen, Stress und Perspektivlosigkeit im Krieg unterdrücken kreatives Potenzial. Dagegen wollten sie was unternehmen. Rebecca Barth aus Kiew erzählt von einem jungen Mann, der bei dem Projekt mitgemacht hat.
Die Geige, hergestellt aus einem Raketensprengkopf, das Cello aus Teilen einer Trägerrakete. Der Gitarrenkorpus, ein alter Benzinkanister, mit dem einst russische Panzer betankt wurden. Was hier so normal klingt, sind Instrumente, gemacht aus Kriegsschrott.
In der Theorie sollten die Instrumente funktionieren wie andere auch. Aber in der Praxis war es schwieriger. Die Geige war tatsächlich unangenehm zu spielen. Sie ist bestimmt 5 bis 10 Mal schwerer als eine normale Geige. Und weil sie nicht aus Holz ist, resoniert der Klang nicht so gut. Artem ist heute 20 Jahre alt und studiert Musik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der junge Mann war vor 2 Jahren Teil des Projekts Resistruments, geleitet von dem Künstlerkollektiv Art Helps. Schon seit vielen Jahren sind die Stuttgarter in der Ukraine aktiv, versuchen mit ihren Projekten die Kreativität ukrainischer Kinder und Jugendlicher zu fördern. Dabei arbeitet die Gruppe eng mit Therapeuten zusammen, erklärt Dennis Herrmann.
Das war dann schon ein Thema, was man gemeinsam auch vorbereitet hat. Wie können wir diese Gegenstände, die eigentlich zum Zerstören, zum Töten gemacht sind, mit den Kindern, die hier leben, das auch anfassen. Also je nachdem, wie sensibel auch das Thema ist, bereiten wir mehr oder weniger gemeinsam vor.
Die Künstler von Art Helps reisen jedes Jahr in die Ukraine, um in mehrtägigen Workshops kreatives Potenzial zu wecken. Viele der Kinder und Jugendlichen, mit denen die Gruppe arbeitet, kommen aus den Frontregionen oder von Russland besetzten Gebieten, haben den Krieg erlebt, mussten vor ihm fliehen. Artem hat heute noch, 2 Jahre nach dem Resistruments-Projekt, Kontakt zu der Gruppe aus Stuttgart. Man kann in dem Projekt sicherlich einen tieferen Sinn suchen, das Leben schätzen, den Moment genießen und so. Aber mittlerweile, im 4. Kriegsjahr, weiß ich, dass, naja, so ist es halt. Artem spricht seinen Gedanken nicht zu Ende. Und das muss er auch gar nicht. denn es ist eine Sprachlosigkeit, die viele Menschen in der Ukraine verstehen, eine Form von Erschöpfung und Machtlosigkeit, die keine Worte mehr braucht. Ein Schatten legt sich über Artems jugendliches Gesicht. Der Krieg wirkt sich negativ auf die Kreativität aus. Seit Kriegsbeginn habe ich praktisch nichts Eigenes mehr geschaffen. Ich wiederhole nur. Vor dem Krieg hatte ich Inspiration, Lieder zu schreiben, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Und trotzdem. Artem will sich auch weiter der Musik widmen. Immerhin musiziere er schon seit seinem 4. Lebensjahr, erzählt er. An der Musikakademie in Kiew hat er sich auf die Geige spezialisiert, spiele aber auch Klavier, Gitarre und, wie er sagt, ein bisschen Saxophon und ein bisschen Trompete. Ich verdiene nur mit Musik ein wenig Geld. Mit meiner Band spiele ich in Unterführungen und wenn es warm ist auf den Straßen. Ich sehe, dass die Musik auch anderen hilft. Die Menschen hören zu, applaudieren und freuen sich.
Ein Bericht von Rebecca Barth. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.